Okay. Ich freue mich, dass ihr wieder zurückgefunden habt. Es war mir wichtig, dass ihr alle für euch diese 2,5 Kapitel durchlest. Für die, die nachher den Vortrag anhören, den ich jetzt aufnehme, einfach nur nochmal zur Info, dass wir heute zuerst in die Kleingruppen gegangen sind, um gemeinsam diese 2,5 Kapitel zu lesen. Gnade. Das Wort Gnade ist viel gefallen in dem Text, den wir gemeinsam gelesen haben. Ich lese gerade ein Andachtsbuch von Oswald Chambers. Ein paar von euch kennen das vielleicht. My Utmost for His Highest. Mein Äußerstes für sein Höchstes. Und da habe ich letztens diese Definition von Gnade gelesen. Gnade ist die überfließende Freundlichkeit Gottes. Also Freundlichkeit könnten wir dort auch noch auf das Plakat schreiben. Ja, danke schön, Johannes. So können jetzt alle sehen, hoffentlich. Und dann musste ich auch an unseren Willow-Kongress denken. Da waren ja, glaube ich, auch ein paar von euch dabei. Da gab es ein Interview mit John Mark Comer, der Bücher geschrieben hat. Zum Beispiel ein Buch, das heißt The Practicing Way. Da geht es um die Art und Weise der Nachfolge, wie Gottes Gnade uns verändert. Und der hat das so formuliert, ich habe mir das aufgeschrieben, es ist jetzt also kein wortwörtliches Zitat, sondern so, wie ich mir aufgeschrieben habe. Er hat gesagt, Gnade ist Gottes Wirken in uns zu unseren Gunsten. Gnade ist Gottes Kapazität oder auch seine Fähigkeit, in uns zu wirken. Gnade ist die Kraft, doppeltes die, die Power, also er hat ja Englisch gesprochen, Gottes, die in uns wirkt. Gnade ist der Heilige Geist, der in uns wirkt. Und ich muss sagen, das hat mich deshalb so angesprochen, weil das ist, was ich täglich erlebe. Dass ich das Wirken Gottes in mir, egal ob er mir etwas offenbart, ob er mir eine Erkenntnis schenkt, ob er mir Frieden schenkt, ob er mir hilft, ein Gebet beantwortet, das ist der Heilige Geist, das ist die Kraft Gottes, die in meinem Leben wirkt und die kann ich überhaupt nicht beeinflussen oder kontrollieren, die kann ich nur beobachten und erbitten und dankbar sein, wenn ich sie erleben darf. Deshalb finde ich das eine sehr schöne Definition von Gnade. Wir denken vielleicht auch an die teure und die billige Gnade, die Dietrich Bonhoeffer beschrieben hat in seinem Buch Nachfolge. Billige Gnade, so schreibt er, ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, also ohne Regeln, ohne Werte, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Jesus Christus. Ich habe dieses Zitat hier reingenommen, weil wir im weiteren Verlauf noch merken werden, wie wichtig diese Begegnung mit dem menschgewordenen, lebendigen, heute noch lebendigen, also auferstandenen Jesus Christus ist, auch für Paulus. Und Dietrich Bonhoeffer schreibt, teuer ist die Gnade, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Weil unsere Antwort kann nur völlige Hingabe sein an diese überaus große, überfließende Kraft, Liebe, Barmherzigkeit Gottes. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Der Dreh- und Angelpunkt ist immer die Begegnung, die persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus. Das ist also, wie soll ich sagen, die Grundlage für diesen Vortrag heute. Ich habe mich mit dem Römerbrief im Studium nicht so viel beschäftigt tatsächlich und ich war auch erst ein bisschen, wie soll ich sagen, belastet, als ich gehört habe, dass der Römerbrief jetzt in der Sommerbibelschule dran sein soll. Und vielleicht habt ihr es in euren Kleingruppen jetzt auch gemerkt, der ist einfach schwer. Das ist ein harter Brocken, das ist Schwarzbrot. Da musst du jeden Satz dreimal lesen, um zu verstehen, was Paulus gemeint hat. Ich bin dankbar für jede moderne Übersetzung. Ich bin dankbar für jede Erklärung. In unserer Kleingruppe hatten wir eine Studienbibel dabei, wo alles ganz schön modern zusammengefasst wurde. So kann man das verstehen. Aber es gibt natürlich auch andere Übersetzungen, wie zum Beispiel bei Luther, finde ich es schon sehr schwer zu verstehen. Das sage ich ganz ehrlich, so frei heraus. Euch ging es umgekehrt, das ist wunderbar, dann seid ihr auf einem anderen intellektuellen Niveau als ich. Ich persönlich finde den Römerbrief schon eine harte Kost. Aber es ist auch der wirkmächtigste Brief aus dem Neuen Testament oder überhaupt von Paulus. Es ist der einflussreichste Brief in der ganzen Kirchengeschichte, auch der umstrittenste Brief, weil natürlich auch so manche Sätze drinstehen, wo manche Ausleger oder Theologen sagen, Das ist komisch, das widerspricht sich. Also man muss da schon ein bisschen mehr drüber nachdenken, um es zu verstehen. Und trotzdem hat der Römerbrief so viele Menschen berührt, in die Nachfolge gerufen, Offenbarung geschenkt, die frei gemacht hat. Zum Beispiel Martin Luther, ich meine, die Geschichte kennen wir alle aus dem ersten Kapitel, der Vers 17, der ihm ja, die Schuppen von den Augen hat fallen lassen. Ich bin gerettet aus Glauben. Ich muss überhaupt gar nichts mehr mir verdienen, sondern es ist ein Geschenk, was ich annehmen darf. Martin Luther hat geschrieben, diese Epistel, also dieser Brief, ist das eigentliche Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauteste Evangelium. Das stimmt. Und das werdet ihr gemerkt haben, als wir jetzt gerade die 2,5 Kapitel gelesen haben. Da steckt das Evangelium drin. Da sind Verse, wo man sagen kann, das ist das Evangelium. Das ist das, woran wir glauben. Das ist das, was das Fundament unseres Lebens, unserer Gemeinde ist. Je mehr sie, also diese Schrift, behandelt wird, umso köstlicher wird sie und schmeckt sie. Man muss sie halt ein bisschen kochen und zurecht machen, dass man sie gut verdauen kann. Oder auch Kirchenvater Augustin. Kaum hatte ich diesen Satz, bei ihm war es im 13. Kapitel zu Ende gelesen, ergoss sich wie ein Licht die Gewissheit in mein Herz und alle Schatten des Zweifels waren verflogen. Und ich denke, jeder von uns kennt irgendwelche Verse aus dem Römerbrief. Vielleicht die ersten 5 Verse aus Römer 5, die wir gerade gelesen haben. Oder die Verse am Ende vom 8. Kapitel. Also es gibt Verse aus dem Römerbrief, die auch uns selber getröstet haben, ermutigt haben, in Beziehung mit Gott gebracht haben. Es gibt viele verschiedene Auslegungen, es haben sich viele Theologen bemüht, aber in einem sind sich alle einig, es geht in dem Römerbrief um die Kraft Gottes, um die Kraft des Evangeliums und das ist die Gnade Gottes. Und ich fand interessant, als ich jetzt über diese 2,5 Kapitel nachgedacht habe, gelesen habe und auch darüber gebetet habe, dass mir auch etwas wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Ihr wisst es wahrscheinlich schon da vorne in den ersten 2 Reihen, wenn es für euch gar nicht so schwer zu verstehen war. Aber mir ist beim Lesen erneut oder zum ersten Mal klar geworden, dass Paulus hier auch ein bisschen sein Vermächtnis schreibt. Dass Paulus diesen Konflikt, den er anschreibt, den er beobachtet in den entstehenden oder jungen, frischen Gemeinden, wo ja viele Judenchristen sind, aber eben auch Christen, die aus heidnischen Völkern kommen, die vorher keinen Glauben oder nur einen Glauben an einen allgemeinen Gott hatten. Da gab es ja immer Spannungen, die gab es auch in Rom. Spannungen nicht nur wegen den zwei Gruppierungen, Juden und Christen, Juden und Heiden, sondern auch Spannungen, weil Arm und Reich auf einmal miteinander zusammen war, weil Freie und Sklaven zusammen waren, Männer und Frauen. Alles, was vorher eigentlich eher so ein bisschen getrennt wurde von Sozialmilieu her, hat auf einmal gemeinsam Gottesdienst gefeiert an einen Gott der Liebe geglaubt und der Gnade. Und da sind natürlich Spannungen entstanden. Das waren die Leute überhaupt nicht gewöhnt. Und das ist eigentlich ein Konflikt, den Paulus ja selber erlebt hat in seinem Leben. Und das verwundert nicht, weil egal wer predigt, ob der Volker predigt, ob der Michael predigt oder ich oder du, wir alle sind ja geprägt von unserer Kindheit, von unserer Vergangenheit. Und diese Prägung bringen wir auch mit bei dem, was wir predigen, was uns wichtig wurde im Leben. Und der Paulus, das will ich einfach nur mal kurz in Erinnerung rufen, war ein Pharisäer. Er war ein Verteidiger des Gesetzes. Er hat das Gesetz, die Tora, wenn Paulus von Gesetz spricht oder schreibt, ist es immer die Tora. Es ist immer das mosaische Gesetz gemeint. Weil das war das, was er auswendig gelernt hatte. Das war das, was er verteidigt hat. Das war sein Lebensinhalt, sein Glaubensfundament. Für lange Zeit in seinem Leben. Und wir lesen das auch immer wieder in seinen Briefen, zum Beispiel in der Apostelgeschichte. Saulus aber hatte Gefallen an dem Tod von Stephanus. Saulus aber suchte die Gemeinde, die christliche Gemeinde, zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir den Römerbrief lesen oder auch die anderen Briefe von Paulus. Im 9. Kapitel, am Anfang, bevor es dann zu dieser Begegnung zwischen Saulus und Jesus kommt, da steht, Saulus aber schnaubte mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, dieses neuen Weges, so wurde das Christentum am Anfang genannt, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Das war sein Antrieb, das hat sein Leben ausgefüllt, das war seine Glaubensüberzeugung, dass die Christen böse sind. Und wenn wir an den Lasterkatalog denken, aus dem zweiten Kapitel, dann findet Paulus sich selber darin wieder. Wir haben Wörter gelesen wie Streit, Hass, Mordlust. Wenn jemand Lust hatte zu morden, dann Paulus. Paulus wollte die Gotteslästerer verfolgen und umbringen lassen, ins Gefängnis werfen lassen. Paulus' Herz war erfüllt von Hass. Und er hat an die Tora geglaubt, an das Gesetz geglaubt. Und er hat von sich selbst geglaubt, dass er das Gesetz eingehalten hat. Wir lesen in der Apostelgeschichte 23, wenn ein anderer meint, er könne sich aufs Fleisch verlassen, also auf sich selbst, auf den Menschen, so könnte ich es viel mehr, der ich am achten Tag beschnitten bin. Das ist ein Konflikt. Paulus ist beschnitten und auf einmal gilt die Beschneidung nichts mehr. Das muss Paulus erstmal für sich selber begreifen. Wie kriege ich das zusammen? Der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Das ist Paulus, das ist seine Prägung. Und das ist keine Larifari-Prägung, das ist eine sehr tiefe Prägung. Und dann schreibt er, dieses Zitat war jetzt aus dem Philipperbrief, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Selbst Hananias, der zu Saulus damals noch gehen sollte, um ihn zu segnen, der sagt zu Gott, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohenpriestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Hättest du dich getraut, zu diesem Menschen zu gehen, ihn zu segnen und ihm Gottes Wort zu überbringen? Ich zweifle daran. Aber Hananias war gehorsam. Und er geht zu Saulus, der dann später nur noch Paulus genannt wird, obwohl er diese beiden Namen trägt. Und auch diese beiden Namen sind schon ein Hinweis darauf, dass er Hebräer ist, er ist ein Jude, er ist beschnitten, er ist damit aufgewachsen mit der Tora, er hat sie gelernt, er ist Pharisäer geworden. Und gleichzeitig ist er in Tarsus geboren, eine Stadt in Griechenland, er ist griechisch geprägt, er kennt die griechische Kultur, er kennt die griechische Sprache. Und da wird im Grunde schon, kann man sagen, bevor es Paulus wusste, wird ihm mit diesen beiden Namen schon seine Berufung in die Wiege gelegt. Dass er ein Brückenbauer wird zwischen Heiden und Juden, zwischen Heidenchristen und Judenchristen. Aber wichtig ist zu verstehen, dass Paulus selber das für sich verarbeiten musste. Wie geht denn das, dass Gott das Volk Israel auserwählt hat, die Beschneidung als Zeichen gegeben hat, die Tora gegeben hat, das Gesetz, dass wir Opfer bringen mussten, Opferrituale einhalten mussten, Reinheitsrituale. Und dass jetzt auf einmal das alles nichts mehr gelten soll, sondern nur der Glaube. Und es gibt nur eine Antwort darauf, das ist die persönliche Begegnung mit Jesus Christus, mit dem auferstandenen Jesus Christus. Die hat alles neu gemacht in seinem Leben. Und die ist der Dreh- und Angelpunkt für jeden Menschen. Und ich sage das deshalb, weil ich glaube, dass dieses Thema freigesprochen, gerecht aus Gnade, dass das nicht unbedingt der Zugang ist, also es ist jetzt vielleicht der Zugang, es ist nicht unbedingt der Zugang für die Menschen, mit denen wir vielleicht tagtäglich zu tun haben. Denn wer von uns ist mit der Tora aufgewachsen? Wer von uns weiß, was es heißt, jeden Tag Opfer zu bringen, jeden Morgen, jeden Abend? Wer von uns weiß, was es heißt, Reinheitsrituale einzuhalten? Wer von uns weiß, was es heißt, als Frau nicht überall willkommen zu sein, nicht überall mitmachen zu dürfen? Das ist nicht unsere Prägung, aber es ist absolut der Zugang und die Prägung von Paulus und deshalb ist er auch der perfekte Brückenbauer, der perfekte Missionar, um den alten Bund zu erklären und den neuen Bund ebenso, um diese Brücke zu schlagen zwischen alten Bund und neuem Bund. Und wir werden sehen, dass er im vierten und im fünften Kapitel Beispiele bringt, nämlich Abraham und Adam, wo der Bund außen vor ist, wo der Bund ja noch gar nicht existiert mit dem Volk Israel. Und das wiederum hat Gott auf so wunderbare Art und Weise gebraucht, um uns heute, um allen Menschen auf der ganzen Welt, die noch nie was von der Tora gehört haben, zu zeigen, ich habe an euch gedacht, an die Heidenvölker, an die Unbeschnittenen, an die Ungläubigen, an die, die nicht zum ersten Bund, zum alten Bund, zum mosaischen Bund gehören. Ich habe schon ganz am Anfang an euch gedacht, dass auch ihr eines Tages durch Glauben gerettet werdet. Und das ist ein anderer Zugang aus meiner Sicht, dass es nicht für jeden so direkt als ersten Schritt nachvollziehbar ist, dass wir Sünder sind und dann gerecht gemacht werden durch ein Opfer. Ihr kennt bestimmt auch Leute, die sagen, ich verstehe gar nicht, warum jemand für mich sterben musste. Da muss man erstmal anfangen zu erklären, warum, wieso, weshalb. Ich möchte euch heute zeigen, dass es auch einen anderen Zugang gibt, den Paulus selber beschreibt. Da kommen wir zu den Kapiteln. Ich möchte einfach jedes Kapitel durchgehen und das dauert auch gar nicht so lange. Kapitel 3 habe ich überschrieben, gerecht aus Gnade, gerettet aus Glauben. In dem Kapitel geht es viel ums Gesetz, ums Gerechtwerden, ums Glauben und ums Gerettetwerden durch Glauben bzw. durch Gnade. Ich habe mal diese 4 Verse rausgesucht. Er schreibt, ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Die Begegnung zwischen Paulus und Jesus, da hat ja Jesus nicht gesagt, ich vergebe dir. Ich vergebe dir, dass du ein ganz großer Sünder bist. Und Jesus hat auch Paulus nicht gepredigt, du bist ein Sünder. Sondern Jesus hat eine ganz einfache Frage gestellt. Er hat gefragt, warum verfolgst du mich? Und wenn Jesus zu uns spricht, wenn wir dem auferstandenen Jesus persönlich begegnen, da braucht es gar keine Theologie. Sondern wir werden erkennen, wer wir sind. Wir werden erkennen, wie weit weg wir von dieser Liebe waren, wie wir aus der Beziehung mit Gott rausgefallen waren. Wo bleibt nun das Rühmen? Also ich habe die Luther-Übersetzung hier. Es ist ausgeschlossen. Also wir haben gar keinen Grund, uns zu rühmen. Mit anderen Worten, es gibt nichts, worauf wir stolz sein können. Durch welches Gesetz? Also wodurch werden wir gerecht? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne das Gesetzeswerke, allein durch den Glauben. Paulus macht hier diesen Unterschied auf zwischen gerecht durch Werke, das war das, was er kannte, seine Prägung, da kannte er sich gut aus und meinte auch lange Zeit, dass er da ganz gut drin ist. Aber durch die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus hat er begriffen, nie und nimmer. Ich habe im Grunde genau das Gegenteil getan. Ich habe mich selbst für gerecht empfunden, obwohl ich nicht gerecht war. Ich habe das, was ich getan habe, Menschen gefangen zu nehmen, Menschen zu verfolgen, damit habe ich eigentlich Gott verfolgt. Ich habe mich selber zu Gott gemacht und meinte, es besser zu wissen. Das alles ist Paulus klar geworden und er kommt wieder in Beziehung mit Gott. Also durch diese Begegnung geschieht nicht nur Gnade im Sinne von, dass die Übertretung des Gesetzes, das, was er vorher gemacht hat, das war ja Sünde, dass das ihm vergeben wird, sondern er kommt in Beziehung mit Jesus. Und das durch Glauben. Warum? Naja, er glaubt, weil er Jesus begegnet ist. Du kannst nicht glauben ohne diese Begegnung. Und das ist das, was er auch immer wieder betont in den weiteren Briefen. Und deshalb sage ich, dass dieser Graben zwischen gerecht durch die Werke des Gesetzes und gerecht allein durch Glauben, das ist die Kehrtwende, die er selber erlebt hat. Gnade ist Gottes Handeln an uns, ohne unser Zutun. Paulus hat nichts dafür getan, dass Jesus ihm begegnet. Im Gegenteil, er hat ihn verfolgt. Er hat die Botschaft verfolgt. Er hat es als Gotteslästerung empfunden. Es war ein Affront gegen sein ganzes Leben, seine Glaubensüberzeugung. Und er hat sich in Sicherheit gewogen, im Recht gefühlt. Aber er musste begreifen, durch die Aktion von Jesus, also Gott ist der Agierende, Gott ist Jesus, ist Paulus begegnet. Gnade ist also immer Gottes Handeln an uns, ohne unser Zutun. Das ist was Paulus erlebt hat und was er immer wieder betont. In jedem zweiten Satz schreibt er, wir sind gerechtfertigt aus Gnade. Wenn da steht, wenn Paulus schreibt, wir werden gerecht gemacht, das ist passiv. Wir werden gerecht gemacht, wir machen uns nicht selber gerecht. Durch nichts, egal wie gut wir handeln, egal wie viel wir Glaubensbekenntnisse sprechen oder Lobpreislieder singen, wir machen uns nicht selbst gerecht. Wir machen uns auch nicht selbst heilig, indem wir besonders asketisch leben. Manche glauben das und manche verkehren das nämlich als Christen wieder in Gesetze. Die machen wieder Regeln. Aber wir predigen nicht Regeln und wir predigen nicht Gesetze. Wir bekommen durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist eine Sensibilität dafür, was Gott wohlgefällig ist, was vollkommen ist, wo wir das Gesetz übertreten. Aber wir predigen nicht das Gesetz, sondern wir predigen Gnade. Wir werden geheiligt, wir werden geläutert. Wir begeben uns nicht selbst ins Feuer, sondern wir kommen in Bedrängnis, in die Läuterungsphase, wenn Gott das so lenkt und führt. Und wir sind nie begeistert davon, sondern wir klagen oft zuerst an, warum bin ich hier, warum geschieht mir das? Es ist Gottes Handeln an uns. Wir sind passiv, Gott ist aktiv, wenn es um diese Gnade geht, um die Rechtfertigung, um die Rettung. Alles geschieht aus Gnade, aus der Kraft des Heiligen Geistes. Ich kann es absolut nicht selbst erreichen, bewegen, kontrollieren. Wir wollen das immer gerne. Vielleicht wird es darum auch am Sonntag in der Predigt gehen, dass wir gerne die Kontrolle haben. Auch als Christen. Und dann machen wir wieder neue Gesetze, weil wir mit den neuen Gesetzen Leute kontrollieren können. Und das ist nämlich nicht mit Gemeindezucht gemeint von dem Zitat von Dietrich Bonhoeffer, sondern damit ist gemeint, dass wir natürlich Werte haben, dass natürlich die Frucht des Heiligen Geistes sichtbar werden wird, wenn wir ihm Raum geben in uns. Aber nicht durch Regeln, die wir selber aufstellen. Dadurch wird viel kaputt gemacht. Wir können uns nur ausstrecken. Und deshalb sind wir nicht ganz passiv, weil wir uns nämlich öffnen dürfen. Wir dürfen uns öffnen. Paulus hätte auch aus dieser Begegnung weggehen können. Die Freiheit hat er gehabt, aber es hat ihn zu sehr geflasht. Er ist ja sogar blind geworden. Das Licht war so grell, so hell. Er konnte nicht fliehen. Aber diese Entscheidung dürfen wir treffen, uns zu öffnen und auf diese Gnade, diese Rechtfertigung durch Christi Blut zu antworten und zu sagen, ich nehme das in Anspruch für mich. Ich will diese Gnade in meinem Leben haben. Ich will diese Kraft Gottes, den Heiligen Geist in meinem Leben haben. Aber es gilt, Gott ist immer der Agierende und wir die Reagierenden. Gott schenkt uns seine Gnade und wir empfangen sie. Wir sagen, ja, ich will sie. Ja, ich will deinen Geist. Ja, ich will dir Raum geben. Ich will von dir verändert werden. Es ist die Kraft Gottes, die uns bewegt und nicht umgekehrt. Aber diese Kraft, dieser Heilige Geist, Jesus in uns, macht uns empfindsam für das Böse, für das Ungerechte, für das Unheilige. Deshalb spielt das immer noch eine Rolle, aber in umgekehrter Weise. Eher als eine Konsequenz, als eine Schlussfolgerung, als eine Auswirkung dessen, was Gott in unserem Leben tut. Diese Kraft kann also in dir und in mir wirken, ohne zunächst den Bezug zu einem Gesetz oder zur Sünde zu haben. Und das ist mir wichtig zu sagen, warum? Weil ich gerade in der letzten Woche hatte ich wieder eine Begegnung mit einem traumatisierten Menschen. Und da ist rausgekommen, dass die Traumatisierung mit seiner Erziehung zu tun hat, nämlich ein geistlicher Missbrauch. Und ich kenne auch andere Menschen, wo das der Fall ist. Deshalb glaube ich, dass die Predigt von Paulus, die ist richtig, das ist das Evangelium. Aber sie ist nicht für jeden Menschen der richtige Zugang zum Evangelium. Denn wenn du Sünde predigst, kannst du Menschen retraumatisieren. Wenn nämlich Kinder damit aufwachsen, der liebe Gott sieht alles, was du machst und keine Ahnung, du stürzt und das Bein gebrochen. Ja, da hat der liebe Gott bestraft, weil du gestern gelogen hast. Karikatier das jetzt mal. Aber wenn man so aufwächst, mit einem Schuldbewusstsein, ich bin nicht gut genug, ich bin zu nichts nütze, ich bin nicht richtig, ich bin nicht geliebt, ich bin allein, ich bin überflüssig, ich bin ein Anhängsel, ich bin eine Last, ich bin gar nicht gewollt. Wenn du dann noch als ersten Zugang predigst, du bist ein Sünder. Und das ist eine Retraumatisierung für manche Menschen, nicht für alle. Werden ja zum Glück nicht alle so groß. Aber wenn geistlicher Missbrauch stattgefunden hat, dass Gott, der Glaube, Regeln dazu verwendet wurden, um dich klein zu halten als Kind, um Macht auszuüben über dich, dann ist das eine Traumatisierung, das heißt eine Verletzung deiner Identität. Und dann braucht es erstmal Heilung. Dann braucht es erstmal Heilung und eine Begegnung mit dem liebevollen Vater, mit dem, der nicht seine Macht missbräuchlich anwendet. Aber für die Juden war das Gesetz, das Glaubensfundament, und das kannte Paulus, und deshalb war das auch seine Schablone, auf der er alles erklärt. Und das ist total nachvollziehbar und das war total wichtig in dieser ersten Phase der Entstehung der christlichen Gemeinde. Kapitel 4, da habe ich zunächst diese beiden Verse ausgesucht. Paulus fragt, was sagen wir denn, er redet hier als Jude, von Abraham, unserem leiblichen Stammvater, was hat er erlangt? Da hat Paulus selber so ein Aha-Erlebnis gehabt, bestimmt durch den Heiligen Geist, der ihm das offenbart hat. So sollte er ein Vater werden aller, die glauben, ohne beschnitten zu sein, damit auch ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde. Ich hatte es vorhin in unserer Kleingruppe schon gesagt, der Lionel Bendoval hat hier ja auch mal einen Vortrag gehalten in der Sommerbibelschule. Und da ging es darum, dass Abraham, als er Gottes Verheißung geglaubt hat, dass aus seiner Ehe Nachkommen wie die Sterne am Himmel entstehen sollen, dass er ja nicht beschnitten war. Da gab es ja die Tora noch gar nicht, da war das Volk Israel noch gar nicht da. Und das war für mich damals schon so ein Eye-Opener, dass ich dachte, ja, stimmt eigentlich. Hast du immer drüber gelesen, aber stimmt, der war ja gar nicht beschnitten. Und er hat trotzdem geglaubt und Gott hat ihm das als Gerechtigkeit angerechnet. Das heißt, Glaube oder Gnade ist immer auch ein In-Beziehung-Sein mit Gott. Es geht nicht immer nur um die Übertretung des Gesetzes als Sünde und dann haben wir die Sündenvergebung. Das ist ein Teil auf der Schablone des Judentums. Aber bei Abraham war das noch gar nicht da, das Gesetz. Jedenfalls nicht das Gesetz der Tora. Wenn Paulus vom Gesetz schreibt, meint er immer die Tora, weil das seine Erfahrungswelt ist. Sondern Abraham hat an Gott geglaubt, er hat geglaubt, auch obwohl er schon ja, sehr, sehr alt war, hat er der Verheißung geglaubt, die Gott ihm gemacht hat. Und da hat er im Grunde einen wunderbaren Bogen, eine Brücke gespannt zu allen, die noch kommen würden, die auch mit der Tora nichts anfangen können, die damit nicht aufgewachsen sind, denen das überhaupt nichts sagt, hat Paulus hier eine Predigt entwickelt, die für die Griechen, also für die Heidenvölker, total nachvollziehbar ist. Aha, da gab es am Anfang aller Zeiten einen Mensch, der hat schon an Gott geglaubt, den Schöpfer, an Gott, der ihn führt. Gnade ist Führung. An Gott, der Wunderbares tun kann, der ihn beschenken möchte, mit Nachkommen, obwohl er schon so alt ist. Das heißt, wir werden durch unsere Antwort, diese Offenheit, Gottes Liebe zu empfangen, durch unsere Antwort des Glaubens wieder in Beziehung zu Gott gesetzt. Und das ist eigentlich die Definition von Gnade, die ich euch heute mitgeben möchte, dieser etwas andere Zugang, den Paulus hier auch beschreibt, aber der ist nicht so laut, weil seine Erlebnisschablone eben eine andere ist. Aber Gnade ist die Kraft Gottes, mit der er Menschen persönlich begegnet und sie verwandelt. Das kann zum Beispiel ein muslimischer Mensch sein, der Heilung, körperliche Heilung erfährt. Dem wird nicht erst die Tora gepredigt, dem wird nicht gesagt, eigentlich hättest du das und das und das machen müssen, dem werden nicht erst die 10 Gebote erklärt, um ihm dann zu zeigen, dass er Sünder ist und dass er deshalb das Sühnopfer von Jesus annehmen soll. Nein, er erfährt einfach in der Begegnung mit einem gläubigen Christen, im Kontakt mit dem Heiligen Geist dieses gläubigen Christen, der für ihn betet, erfährt er körperliche Heilung und begegnet auf diese Art und Weise der Allmacht Gottes. Und das versetzt ihn wieder in Beziehung mit Gott. Das heißt, Gnade ist die Kraft, die mich berührt und wieder in Beziehung mit Gott setzt. Die allermeisten Menschen heute sind losgelöst, die sind verloren, die sind verlassen, die erleiden Verletzungen in ihrer Kindheit, die sind losgelöst, die fühlen sich nicht gehalten, nicht geborgen, nicht getragen, nicht wertvoll, nicht mit Sinn erfüllt. Ein paar von diesen Fragen habt ihr in eurem Leben bestimmt auch schon selber bewegt. Und vielleicht war nicht die erste Frage, die ihr bewegt habt, warum bin ich so ein schlechter Mensch und wie kann mir vergeben werden? Das ist nicht bei jedem Menschen die erste Frage, die er sich stellt. Bei Paulus ja, weil das ist das, was ihn geprägt hat, gerecht aus Werken zu sein. Aber für viele Menschen heute ist das nicht der erste Zugang. Und das Tolle ist, dass wenn Paulus von Glauben spricht, meint er immer den Auferstehungsglauben und er meint immer den Christusglauben. Auch das ist etwas, was mir ganz wichtig heute ist, dass ihr das mitnehmt. Es geht nicht um den Glauben an einen allgemeinen Gott. Es geht immer an den Glauben an Jesus Christus. Es geht immer um die persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Und die ist ja heute nur möglich, wenn Jesus wirklich auferstanden ist. Deshalb gibt es manche Leute, die glauben an Jesus, die glauben daran, was er gemacht und getan hat. Aber sie glauben nicht in dem Sinne, dass sie in Beziehung mit ihm leben, in persönlichen aber ist Gnade, dass wir in diese Beziehung zurückkommen. Wenn Paulus von Glauben spricht, ist es immer Auferstehungsglaube und immer Christusglaube. Und er bringt hier das Beispiel von Abraham. Denn auch da waren die Leiber, die Körper, gestorben. Da war keine Fruchtbarkeit mehr. Keine Millionen Samenzellen, keine Millionen Eizellen, wo man hätte nur eine nur Glück haben müssen. Nee, da war nichts mehr. Da war Tod. Da war Ebbe. Die waren zu alt. Aber Abraham glaubt, wo nichts zu glauben war. Ihr habt es selber gelesen im 4. Kapitel. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden sei, unverdient, geschenkt und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen. Nicht allein für die, die aus dem Gesetz leben, Paulus ist wieder bei sich, bei den Juden, bei der Tora, sondern auch für die, die aus Abrahams Glauben leben. Also der, der noch nicht beschnitten war, der nur in Anführungsstrichen geglaubt hat, der in Beziehung mit Gott stand, der Gott sein ganzes Vertrauen geschenkt hat, der ist unser aller Vater. Er ist Vater der Beschnittenen und der Unbeschnittenen. Wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker. Vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Abraham hat uns schon vorgemacht, was es heißt, zu glauben, dass Totes wieder lebendig werden kann. Und es ist derselbe Glaube, den wir an Jesus Christus haben, wenn wir ihm persönlich begegnen. Das geht nur, wenn wir glauben, dass er auferstanden ist. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum wurde es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet. Da geht es überhaupt nicht um Werke. Es geht einfach nur um Beziehung, um Vertrauen. Nicht nur um seinetwillen steht aber geschrieben, es wurde ihm zugerechnet, sondern auch um unseretwillen, denen es zugerechnet werden soll, die wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Dieser letzte Teilsatz ist so wichtig. Und das war Paulus klar, weil er ist dem auferstandenen Jesus begegnet. Wäre das nicht passiert in Paulus' Leben, er hätte niemals den Römerbrief schreiben können oder irgendeinen anderen Brief, den wir im Neuen Testament finden. Weil wir können glauben, dass Jesus für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist. Aber es hat gar keinen Effekt auf unser Leben, wenn wir selber nicht dem auferstandenen Jesus begegnet sind. Wenn wir nicht selber in persönlicher Beziehung mit diesem Jesus leben und seine Kraft in uns wirkt. Darum, Sünde ist also nicht nur die Übertretung von Gesetzen, auch wenn das eine ganz große Rolle in Paulus' Briefen spielt, aufgrund seiner Prägung, sondern es ist in erster Linie Beziehungslosigkeit zu Gott. Und er bringt hier nicht nur das positive Beispiel von Abraham, der in Beziehung mit Gott lebte, dessen Glaube an Gott ihn gerecht gemacht hat, sondern er bringt jetzt gleich in dem nächsten Kapitel, im 5. Kapitel, das Beispiel von Adam, der eher ein negatives Beispiel ist. Aber zuvor nochmal eine Zusammenfassung. Gott setzt mich durch seine Kraft, und das ist eigentlich austauschbar, wie wir es dort festgehalten haben. Er setzt mich durch seine Gnade, durch seine Liebe, durch seinen Heiligen Geist, durch seinen Sohn Jesus Christus in Beziehung zu sich selbst. Nicht mehr Trennung, denn das ist ja auch eine Definition von Sünde. Zu Gott definiert mich, sondern Gottes Kindschaft zum Vater. Und das hat Jesus möglich gemacht. Durch Tod und Auferstehung. Es gilt also nicht mehr nur freigesprochen, gerecht allein aus Gnade. Das gilt, das ist die Wahrheit, das ist das Evangelium. Aber es gilt vielmehr auch, wir sind gerettet. Wir sind wieder in Beziehung mit dem Ursprung, mit dem Vater, mit dem, der uns geschaffen hat. Und ich glaube, dass für manche Menschen diese zweite Bedeutung heute eher der Zugang ist, der erste Zugang. Weil wenn wir in Beziehung mit Gott kommen, mit Jesus, wie bei Paulus, werden wir erkennen, wo wir Sünder sind, wo wir von Gott getrennt gelebt haben. Gott wird uns das offenbaren. Und im Kapitel 5 schreibt Paulus jetzt noch über Adam. Und ich habe es mal so formuliert, Jesus stellt wieder her, was Adam zerstört hat. Auch da spannt Paulus einen wunderbaren Bogen. Und auch hier spielt erstmal die Tora gar keine Rolle. Weil als Adam gelebt hat, als erster Mensch, gab es die Tora auch noch nicht. Da gab es auch noch nicht diesen mosaischen Bund, der dann oft später eine Rolle spielt. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam. Mit Gesetz ist immer die Tora gemeint. Aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Und hier habe ich mal selber in Klammern dazu geschrieben, Es wird nicht als Sünde angerechnet in dieser Definition der Übertretung des Gesetzes, weil es das Gesetz der Tora noch nicht gab. Aber es gab natürlich Sünde in der Definition der Trennung von Gott. Das gab's. Und es gab auch das Gewissen. Wir erfahren ja dann, dass Kain Abel erschlagen hat. Und Gott sagt dann, die Sünde lauert vor der Tür. Also da gibt's viele Dinge, die dich abhalten wollen davon, mit mir in Beziehung zu leben. Das ist auch Sünde, von Gott getrennt zu sein. Und die Menschen merken das manchmal durch ihr Gewissen, dass es ihnen sagt, das war nicht gut, was ich gemacht habe. Aber das Gesetz im Sinne von Tora, der 10 Gebote, das gab es da noch nicht. Dennoch herrschte der Tod, klar, durch den Unglauben von Adam, durch den Ungehorsam von Adam, durch das Misstrauen, kann man auch sagen, hat er diese Beziehung zwischen Gott und Mensch zerstört. Bis Mose und auch über die, die nicht gesündigt hatten, durch die gleiche Übertretung, also die nicht gesündigt hatten im Sinne von Übertretung des Gesetzes, das muss man sich immer so auf dieser Schablone dazu denken, wie Adam, welcher ist ein Bild dessen, der kommen sollte. Und das schreibt Paulus, um zu sagen, Jesus macht das wieder gut, was Adam zerstört hat. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat durch den Tod, also die Trennung von Gott, so auch die Gnade, die uns wieder in Beziehung zu Gott bringt, zu Gottes Kindern macht, herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und das hatte die Annette in unserer Gruppe so schön gesagt, es ist eigentlich eine mathematische Formel. Kannst du es nochmal sagen? Es hatte was mit Proportionalität zu tun, dass wo etwas proportional mehr wird, denn durch das Gesetz, durch die vielen, vielen Gesetze, ich glaube über 600, ich glaube 617 Gesetze, die die Juden hatten, da wird ja deutlich, was wir alles falsch machen. Wir können gar nicht heilig sein aus uns selbst. Wir sind nicht immer rein. Wir sprechen unreine Worte. Alles, was da gefordert ist. Die ganzen Opfer. Da wird uns deutlich, wie sündhaft der Mensch ist durch das Gesetz. Dafür ist das Gesetz da, um das den Menschen zu offenbaren, dass wir nicht aus eigener Kraft gerecht, heilig, geläutert sein können. Aber umso mächtiger. Noch viel größer als diese vielen Sünden, die die Menschen tun, ist Gottes Gnade. Weil Gott uns eigentlich noch viel, viel mehr gibt, als die Sünden, die wir durchs Gesetz erkennen dürfen. Denn Gott beschenkt dich, obwohl du viele Sünden von dir noch gar nicht kennst. Ich entdecke immer wieder Dinge an mir, wo ich nicht wusste, dass ich auch da nicht im Willen Gottes lebe. Und das ist der Heilige Geist, der uns das offenbart. Und das ist wichtig. Und da komme ich zum Abschluss, weil ich finde, dass hier im 5. Kapitel dieser Geschmack schon, dieser Vorgeschmack schon geweckt wird. Denn die Konflikte, die Paulus im Römerbrief anspricht und auch in den anderen Briefen zwischen Judenchristen und Heidenchristen, zwischen diesen unterschiedlichen Sozialformen und Sozialmilieus, das hatte ich ja am Anfang erklärt, die sind zwar zum größten Teil nicht mehr unsere Konflikte, also Judenchrist, Heidenchrist spielt heute keine Rolle mehr, also in den meisten Gemeinschaften. Es gibt natürlich immer noch Themen, die uns da auch beschäftigen. Aber wir sitzen hier als Männer und Frauen, es gibt keine Trennung. Aber die Botschaft ist dieselbe und das ist die Liebe untereinander. Die Liebe, die wir selbst von Gott erfahren haben, die Liebe, die Paulus von Gott erfahren hat, er, der die Christen verfolgt hat, der eigentlich Jesus Christus selbst verfolgt hat und Strafe verdient hätte, für seine Mordlust, für seinen Streit, für seinen Hass. Dieser ganze Lasterkatalog. Er hätte diese Strafe selber verdient, aber Jesus ist ihm begegnet und hat ihn zu seinem Werkzeug gemacht. Das ist so eine krasse Liebe, die macht einen einfach nur demütig. Und diese Liebe, die dürfen wir alle erfahren. Das ist diese Gnade, die uns wieder in Beziehung mit Gott setzt. Und diese Liebe ist auch heute noch der beste Magnet, um Menschen zum Glauben an Jesus Christus zu rufen, in Beziehung mit Gott zu rufen. Nicht die Predigt des Gesetzes oder neuer Gesetze erlöst und rettet uns, sondern die legt ja ein neues Joch auf uns. Es gibt viele christliche Gemeinden, die große Erwartungen haben, wie du leben sollst vor der Ehe, in der Ehe, nach der Ehe, wenn du Witwe bist, wenn du in Freundschaft lebst, wie du deine Kinder erziehst. Es gibt so viele Regeln, die neue Lasten den Menschen auferlegen, anstatt dem Heiligen Geist Raum zu geben im eigenen Leben und selber überführt zu werden und selber zu der Erkenntnis zu gelangen, wie kann ich so leben, dass es Gott gefällt. Ich will in der Beziehung mit Gott Frieden haben. Darum geht es. Und diese Liebe, Jesus hat ja gesagt, dass diese Liebe am Ende der Zeit erkalten wird in den Menschen. Darum ist diese Liebe der Erfolgsgarant dafür, dass Gottes Reich wächst, also dass Menschen angezogen werden. Das war es damals schon. Da haben sich die Menschen gewundert und gesagt, hey, wie können denn jetzt Juden mit Heiden zusammen Gottesdienst feiern, Gott anbeten, einem nachfolgen? Das war was ganz Neues, das war ein Novum. Und das ist es auch heute noch, wenn wir in unserer christlichen Gemeinde Liebe üben. Liebe zwischen unterschiedlichen Sozialmilieus, zwischen unterschiedlichen Nationen. Da können wir noch ein bisschen wachsen. Wir können noch ein bisschen wachsen in der Feindesliebe, in dem Nicht-Lästern über andere. Wir können noch ein bisschen wachsen in der Liebe. Wir brauchen uns nicht darauf auszuruhen, dass wir freigesprochen sind durch Gnade, sondern wir sollten uns mehr darauf konzentrieren, was es heißt, in der Beziehung mit Jesus Christus, mit Gott, mit dem Heiligen Geist zu leben und dadurch verwandelt und verändert zu werden und die Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben hervorzubringen. Nicht aus eigener Kraft. Es ist Gott, der in uns wirkt und agiert und wir dürfen uns dafür öffnen und es beobachten und uns daran freuen. Liebe ist Gnade, Gnade ist Liebe. Ich habe hier schon mal vorgegriffen auf das 8. Kapitel und das 13. Kapitel, weil das so ein kleiner roter Faden ist, der sich jetzt, oder so ein Fenster, was sich jetzt im 5. Kapitel öffnet. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Liebe überführt dich, wenn du etwas Böses vorhast, wenn du schlecht über jemanden denkst oder egoistisch bist. So ist nun, das ist Paulus Schlussfolgerung, mit der er absolut recht hat und was Jesus auch selber gepredigt hat. Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Wenn jemand noch ein Statement loswerden möchte, darf er das gerne tun. Ansonsten würde ich einfach noch ein Schlussgebet sprechen. Möchte jemand noch was sagen? Jetzt seid ihr erschlagen. Ich spreche noch ein Gebet. Jesus Christus, wir glauben daran, dass du auferstanden bist, weil du uns persönlich begegnet bist in unserem Leben. Und du willst uns immer wieder begegnen. Du möchtest jeden Tag in tiefer, enger Beziehung mit uns leben, so wie du es vorgemacht hast, in enger Beziehung mit Gott, dem Vater. So wollen wir dir nachfolgen. Und wir wollen unser Kreuz auf uns nehmen und uns dir hingeben und dir völlig vertrauen. Wir wollen glauben, dass du alles möglich machen kannst, dass du uns verändern kannst. Wir bitten dich, tu du das Werk deiner Gnade an uns, das wir nicht selber tun können. Hilf uns, uns immer wieder für deine Gnade, deine Liebe zu öffnen und wirklich ein sichtbares Zeichen deiner Liebe zu sein, hier in unserer Gemeinde, an dem Ort, wo wir arbeiten, zu Hause in unseren Familien. Und wir danken dir für jeden Moment, wo wir das schon ja, spüren durften und erleben durften, so wie Paulus das erlebt hat. Wir danken dir für jeden einzelnen Brief, den Paulus geschrieben hat. Wir danken dir, dass wir dieses Zeugnis in Händen halten dürfen, dass wir inspiriert werden dadurch, dass du auch dadurch zu uns sprechen kannst und uns lehren kannst. Wir danken dir überhaupt für die ganze Bibel, für deine ganze Geschichte mit der Menschheit, angefangen bei Adam über Abraham und über Mose, das Volk Israel, bis hin zu deinem Sohn Jesus Christus und die ganze Geschichte deiner Kirche, die du geschrieben hast und die du vollenden wirst. Denn es gilt, das Werk, das du in uns und in dieser Welt begonnen hast, das wirst du vollenden. Und dafür loben und preisen wir dich. Wir bitten dich, begleite uns auf unserem Heimweg, schenk uns Kraft, wenn wir schlafen gehen, schenk uns einen erholsamen Schlaf und Freude, wenn wir morgen aufwachen, den Tag mit dir zu erleben. Amen. Amen.